Ich wünsche allen einen guten und schönen Sonntag. Ich habe mich heute Morgen schon gefreut. Ich bin zu Fuß vom Hahnfußweg 6a hierher gegangen. Es war ein schöner, knackiger Morgen. Kalt, gefroren, viele Autoscheiben gefroren. Ich habe das genossen. Ich freue mich auch auf die Predigtreihe, die heute beginnt. Ich habe jetzt ja heute eine Predigt am Ewigkeitssonntag und dann bin ich nur eine Woche weg und habe zwei Predigten in der Adventszeit. Und ich möchte diese drei Predigten kombinieren. Und das Thema seht ihr dort. Es ist eine dreiteilige Predigtreihe vom Urevangelium bis zum Ziel aller Dinge. Die Heilsgeschichte aus der Vogelperspektive. Heute wird auch ein Teil davon sein, dass es das ewige Leben gibt. Aber es ist nur ein Unterteil von diesen drei Teilen. Ich möchte anfangen mit dem Urevangelium. Das ist 1. Mose 3, Vers 15. Man nennt das auch das Protevangelium, wo Prototyp heißt der erste Typ. Und Protevangelium ist das erste Evangelium in der Bibel. Und links ist das Deutsche, das geht uns jetzt an. Rechts habe ich das Hebräische hingetan, wenn ich mal gucken will nach rechts, dann kann ich das besser erklären, welche Worte dort stehen. Und der Herr sprach, Gott sprach zur Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, weg von allem Vieh und weg von allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauche sollst du dich fortbewegen und Staub sollst du fressen, alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und zwischen der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird deinen Kopf attackieren und du wirst seine Ferse attackieren. Ich habe das selber übersetzt, deswegen steht da oben Lanz in Klammern, LZ, Lanz. An einer Stelle ist ein bisschen anders als das, was ihr kennt. Seist du verflucht, weg von allem Vieh, dieses Weg, das steckt in diesem Teil drin. In Kapitel 4 ist es ähnlich, da wird der zweite Fluch der Bibel erwähnt. Der erste Fluch trifft die Schlange und der zweite Fluch trifft einen Menschen. Das ist Abel. Und er wird verflucht, weg vom Acker. Und das wird dort erklärt, was das bedeutet. Er kann nicht mehr den Acker bebauen. Das war sein Beruf. Er war Ackerbauer. Und weil er das Blut seines Bruders vergossen hat auf den Ackerboden, verflucht Gott ihn weg vom Acker und er ist unstet und flüchtig. Und so ähnlich ist das hier. Da ist eine Bewegung mit drin. Viele übersetzen mit verflucht seist du, sozusagen unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Das kann man machen, aber ich denke, das sind zwei Gedanken darin. Die Schlange wird praktisch hier abgesondert vom Rest der Tierschöpfung durch die Sünde, dass sie benutzt wurde und sich hat benutzen lassen, um die Menschen von Gottes Wort und dem Vertrauen zu Gott wegzubringen. Zum Tod hin, das war die Absicht, das war praktisch ein indirekter Mord. Darum wird sie bestraft und ein Teil davon ist eben auch diese Absonderung von dem Rest der Tierwelt. Das klingt an, dann auch in dem, was gesagt wird, auf deinem Bauche sollst du dich fortbewegen. Und diese Fortbewegung auf dem Bauch, die ist sogar in Jesaja 65 noch erwähnt. Da gibt's auch Schlangen im Kontext von neuen Himmel und neue Erde, aber da steht immer noch, Staub ist ihr Brot. Also sozusagen, das ist eigenartig, dass die zwar die abgegradeten Schlangen teilhaben dürfen an der neuen Welt, aber dass immer noch eine Erinnerung ist an diese böse Tat, dass Adam und Eva verführt wurden. Das nur zur Erklärung, warum ich das ein bisschen anders übersetzt habe. Wenn man sich anguckt, was ist in diesen zwei Versen enthalten im Kontext von 1. Mose Kapitel 2 und 3? Da kann man sagen, die Schlange bringt mit der Waffe der Lüge in Bezug auf Gottes Wort die Frau und ihren Samen zum Unglauben, zur Sünde, zum Fluch und zum Tod. Der Kern ist also, die Schlange bringt den Menschen durch Lüge zum Tod. Es ist ein indirekter Mord. Es gab ja nur ein Gebot, an dem Tag, wo ihr von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, werdet ihr sterben. Und das war sozusagen das Ziel der Schlange, mit diesem Gespräch die Menschen dahin zu bringen, dass sie das Wort Gottes übertreten. Das ist geglückt und die Technik praktisch, der Kampf ist immer noch der gleiche. Gott sagt ja hier, Feindschaft setze ich zwischen dir und zwischen der Frau. Also diese Feindschaft zwischen der Schlange, die Verführung durchgeführt hat, und der Frau, das war damals Eva, die besteht zwischen Eva und der Schlange, zwischen dir und zwischen der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, von Generation zu Generation, auf ewig. Das ist also eine Sache, die wiederholt sich immer und immer wieder. Es wird immer wieder so kommen, dass das, was hier die Schlange ausmacht, die Menschheit attackiert und auch die Frau attackiert oder ihren Samen attackiert, aber umgedreht auch. Es wird Feindschaft setze ich zwischen dir und zwischen der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird deinen Kopf attackieren und du wirst seine Ferse attackieren. Jetzt könnte man das verstehen im Sinne von, das ist jetzt einfach eine biologische Information. Es gibt Tiere, die mögen wir Menschen, und es gibt Tiere, die mögen wir nicht. Und Schlangen mögen wir halt nicht. Und wenn Schlangen kommen, kriegen die eins auf den Deckel. Und wenn Schlangen uns sehen, dann wollen sie uns beißen. Aber es ist interessant, dass dieses Motiv anders aufgegriffen wird in der Bibel. Es ist keine biologische Information, und man erfährt später im Verlauf der Bibel, das kann man sozusagen Kapitel 3, Vers 1 folgende vom ersten Buch Mose noch nicht so sehen, aber dieses Motiv wird aufgegriffen, dann merkt man, dass hinter der Schlange als biologischem Wesen eine geistliche Verführungsmacht steht, die schon damals geplant hatte, indem die Schlange benutzt wurde, die Menschen von Gott zu entzweien. Und das ist sozusagen das Thema von meinen drei Predigten. Und das Gute ist, dass der Same der Frau gewinnt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es gibt Krieg. Und der Krieg geht immer weiter, bis zu einem gewissen Zielpunkt. Darauf komme ich dann bei der dritten Predigt. Aber es ist ein Krieg, es ist ein Kampf, der sich quer durch die Bibel zieht. Dieser Kampf beginnt im ersten Buch der Bibel. Und ich habe heute zwei Kerntexte. Der eine Text ist 1. Mose 3, Vers 14 und 15. Und der zweite Text ist Offenbarung 12, Vers 1, folgende. Und dasselbe Motiv kommt in beiden Texten vor. Und durch diese beiden Texte spannt sich ein Bogen vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten Buch der Bibel. Und ihr werdet sehen, das Motiv wird aufgegriffen und der Kampf ist tödlich. Es gibt dabei Opfer auf Seiten der Schlange und es gibt dabei Opfer auf Seiten der Menschen. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott setzt die Feindschaft und Gott setzt auch den ultimativen Sieger. Wenn man sich das anguckt, sozusagen, wie das geht, die Schlange bringt mit der Waffe der Lüge in Bezug auf Gottes Wort die Frauen ihren Samen zum Unglauben, zur Sünde, zum Fluch und zum Tode. Und da möchte ich noch gern Johannes 8, Vers 44 ergänzen. Das ist ein Wort Jesu, das es quasi erläutert aus Johannes 8. Das ist die Rede, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und dann redet er davon, dass er als Licht der Welt die Leute, die an ihn glauben, frei macht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist genau das Kernelement, Wahrheit, Lüge. Wo gehörst du hin? Und Wahrheit ist auch Wirklichkeit, dass man die Welt so sieht, wie sie wirklich ist. Und wer Jesus folgt, erlebt dann, wie Christus ihn wachstümlich, das ist ähnlich wie bei der Bergpredigt, dass man mehr und mehr die Wahrheit erkennt und dadurch mehr und mehr Gott vertraut und mehr herausgerissen wird aus der Sklaverei der Sünde. Wer Sünde tut, der ist Sklave der Sünde. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Und in dem Zusammenhang erwähnt Jesus, dass die Leute, mit denen er diskutiert nach diesem Wort, ich bin das Licht der Welt, der mir nachfolgt, der soll nicht wandeln in der Finsternis, da diskutiert er mit ihnen und dann sagen die, wir sind doch gar keine Sklaven und das geht weiter und weiter und dann sagt er ihnen in Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das ist natürlich völlig verblüffend für die Leute, die zuhören, und das nimmt auch ein dramatisches Ende. Also am Ende ist es so, dass die Leute Steine in die Hand nehmen und Jesus steinigen und töten wollen und schaffen sie aber nicht, weil er eben, weil es war, seine Zeit war noch nicht gekommen. In dieser Rede sagt er nachher auch, ehe Abraham ward, bin ich. und nimmt für sich damit etwas in Anspruch, was letztlich abzielt auf die Ewigkeit und auf Ich bin Gott. Das ist ja in den Ich bin-Worten öfters enthalten. Aber nur, dass ihr seht, Jesus selber hat es auch so gesehen, dass 1. Mose 3, Vers 14 und 15 ein Urevangelium ist und dass dort ein Kampf angefangen hat mit der Schlange und dem Samen der Schlange. Und er selber ist halt der Menschensohn, wie er oft sagt. Was heißt Menschensohn? Menschensohn heißt Sohn Adams. Er ist ein Sohn von Adam und Eva. Deswegen führt Lukas in seinem Geschlechtsregister Jesus zurück, bis auf der war Adams, der war Gottes. Das ist dieses alte Motiv, der Menschensohn, die Menschen sollen, Psalm 8, die Welt regieren. Jesus ist der Menschensohn. Und wenn hier Mörder steht in Johannes 8, Vers 44, wörtlich gesehen steht er im Griechischen Menschenmörder, der Menschentöter. Da steht noch das Wort Mensch mit drin. Das ist der Teufel. Und deswegen ist praktisch immer wieder, gibt es Einfluss, einen verführerischen Einfluss in der Welt, welcher dazu führt, dass Menschen getötet werden. Und das geschieht durch Lüge und Propaganda. Die Frau siegt in ihrem Samen über die Schlange durch Glauben an Gottes Wort als Wahrheit und durch die ihr so geschenkte Glaubensgerechtigkeit für sich und ihren Samen zum Segen und zum ewigen Leben. Das ist so, dass Eva diese erste Frau ist und dann geht das weiter von Generation zu Generation. Und dann zeigt sich im ersten Buch der Bibel, das ist ja hier aus dem ersten Buch der Bibel, dass es eine erwählte Linie gibt. Es gibt eine Reise von Eva über verschiedene Generationen, die ich gleich zeigen werde, auf Jesus von Nazareth. Und diese Reise über die Generation, über die Jahrtausenden, die hat also dieses Motiv. Gott benutzt Mütter, um die Welt zu retten. Es gibt immer wieder Mütter, die ein besonderes Kind haben und wo Gott dieses Kind erwählt und dann hat man eine Familiengeschichte und es geht weiter und der ultimative Same ist Jesus von Nazareth, der dann als Herrscher der Welt und Retter der Welt sein Leben gibt und tatsächlich mit seinem Fuß verletzt wird und die Schlange beißt ihn in die Ferse. Er wird durch seine Fersen ans Holz gekreuzigt. Er wird gekreuzigt mit Nägeln durch seine Ferse. Und in diesem letzten ultimativen Opfer vernichtet er das System der Finsternis. Und die Schlange wird überwältigt. Und die Frauen praktisch, die das bekommen von Gott, diese Berufung, dass sie in ihrem Samen durch den Glauben an Gott als Gottes Wort, als Wahrheit und durch die Glaubensgerechtigkeit den Segen erlangen. Der ultimative Segen ist dann das ewige Leben. Auch das gibt es schon im ersten Buch der Bibel. Er ist der Baum des Lebens. Und Gott hätte ihn ja abhauen können, aber er haut ihn nicht ab. Er stellt Cherubim hin und das flammende, blitzende Schwert. Und dann kann man sich fragen, oh Gott, das ist doch viel einfacher. Sag doch einfach einem Engel, nimm einen Hammer, nimm eine Axt und hau den Baum ab. Aber Gott wollte das nicht. Und da ist schon impliziert, die Tatsache, dass der Baum des Lebens nicht umgehauen wird, impliziert schon, es wird Menschen geben. Es wird Samen der Frau geben, die von Gott die Gnade bekommen, dass sie tatsächlich Zutritt haben zu diesem Baum des Lebens und ewig leben werden mit Gott in Seligkeit. Der erste Mensch, von dem wir das wissen, dass er das erlebt hat, weil Gott ihn hochgenommen hat, ist schon in Kapitel 5, das ist zwei Kapitel weiter. Wir sind in Kapitel 3 von Genesis, in Kapitel 5 Henoch. Er wandelte mit Gott. Ein besonderes Ereignis war, dass er ein Kind bekommen hat und das scheint so auf ihn eingewirkt zu haben, dass er mit Gott wandelte und schließlich hat Gott ihn aufgenommen in den Himmel. Und von daher ist schon damals bekannt gewesen bei den Leuten, die dieses Geschlechtsregister weitergegeben haben, es ist möglich. Es ist möglich, dass man am Ziel ankommt bei Gott im Himmel. Die heilsgeschichtlichen Etappen der Mutter und ihres Samens, ihr merkt, das ist jetzt das ist so ähnlich wie eine Genealogie und dann auch nochmal zusammengefasst. Es geht von Eva über Noah, Sem, Abraham, Isaac, Israel, Judah zu David. Und David ist der König, aber nicht nur er selber, sondern Gott schließt mit ihm einen Bund. So wie er mit Noah einen Bund und allem Fleisch einen Bund geschlossen hat und dann mit Abraham einen Bund geschlossen hat, in 1. Mose 15 und 1. Mose 17 einen anderen Bund. Auf den werde ich das nächste Mal eingehen. Und diese Bündnisse, die Gott schließt, die gelten bis heute. Der Bund mit Noah bedeutet, es gibt keine Sintflut, die die ganze Welt zerstört. Das nächste Mal, wenn die Welt, wenn diese alte Welt zerstört wird, ist es Feuer, ist es nicht Wasser. Ich sehe das so, ist ja theologisch, da kann man ja diskutieren drüber und wie man das sieht. Aber ich glaube, dass wenn Jesus Christus wiederkommt, ein Weltenbrand verursacht wird von ihm, der die ganze Welt mit ihren Elementen auflöst und dass in dem Vergehen der alten Welt die neue Welt kommt. Aber der Bund besteht bis dahin. Solange die Erde steht oder so alle Tage der Erde, und das impliziert schon, die Tage der Erde sind gezählt, und irgendwann kommt der letzte Tag der Erde und das ist dann der Tag des Herrn. Und dann vergeht die alte Welt, aber solange gilt dieser Bund mit Noah. Und der Bund mit Abraham in 1. Mose 15, wo Gott ihm in einem dramatischen Bund zeigt, als er fragt, woran kann ich erkennen, dass dieses verheißene Land wirklich mir und meinem Samen gehört? Woran kann ich es erkennen? Und da gibt ihm Gott die Zusage im Bild von dem Bund zwischen den Stücken, dieses Land gehört dir auf ewig. Und wenn ich meine Verheißung nicht erfülle, könnt ihr mich in Stücke schlagen, sagt Gott. Also in dieser Symbolik des Bundes zwischen den, so ein Bund zwischen den Stücken war eine der dramatischsten Selbstverfluchungen beim Bundesschluss, die möglich war, weil man macht das Opfertier, man tötet nicht nur das Opfertier oder isst es, sondern man tötet das Opfertier und macht eine Straße zwischen den zwei Teilen. Und jeder, der da durchgeht, das ist praktisch eine Unterschrift, die besagt, wenn ich diesen Bund breche, könnt ihr ein Schwert nehmen und mich so in Stücke schlagen wie diese Teile von den Opfertieren. Und während Abraham einen Tiefschlaf erlebte, geht Gottes Feuer repräsentierend für Gott selber durchs Feuer und er erzählt Abraham die Zukunft, was ihm und seinem Volk widerfahren wird, die nächsten 400 Jahre und darüber hinaus. Und deswegen ist praktisch die entscheidenden Etappen für mich jetzt in dieser kleinen Drei-Predigt-Reihe-Serie ist, heute haben wir Eva und einen Überblick und das nächste Mal machen wir Abraham und dann beim dritten Mal gehe ich auf Sacharja 12 und Sacharja 14 ein. Das ist dann der Höhepunkt der ganzen Entwicklung mit einem dramatischen Finale. Aber wenn man diese drei Texte und die drei Zusammenhänge mit dem Überblick heilsgeschichtlich sich anguckt, dann kann man verstehen, was auch heute in Israel passiert. Das heißt, der Anlass ist, dass ich dachte, ich möchte mich gerne mal dazu äußern. Jeder von uns hört die Nachrichten. Wir alle wissen, dass was in Israel los ist. Und ich habe mir gedacht, als Pastor, der ich dieses Volk liebe und jeden Tag für dieses Volk bete, ist jetzt die Zeit, darüber nochmal zu predigen. Aber ihr werdet sehen, es ist komplizierter. Es ist nicht easy. Es ist nicht einfach. Die Heilsgeschichte ist kompliziert und das wird auch deutlich werden, auch nächstes Mal und auch heute. Es geht also in den heilsgeschichtlichen Etappen über Eva, Noah, Sem, Abraham, Isaac, Israel, Judah zu David und dann auch zu Maria und Jesus, der ein Sohn Davids ist. Und es hängt auch mit Zion zusammen. David hat ja die Bundeslade nach Jerusalem geholt in 2. Samuel 6 und dann 2. Samuel 7 macht Gott einen ewigen Bund mit ihm, dass immer ein Sohn Davids auf dem Thron sitzen soll und dass sein Reich ein ewiges Reich ist, das kein Ende hat. Und in dem Zusammenhang sind zwei Erwählungen. Gott erwählt David und seinen Samen und Gott erwählt Jerusalem oder Zion. Und deswegen ist seither, seit 2. Samuel 6, in Verbindung mit 2. Samuel 24, wo Gott den Tempelplatz offenbart, geht um das zweite Samuelbuch, also das Sammelwerk in dem Fall, gilt Zion und Jerusalem als die Stadt des großen Königs. Es gibt keine andere Stadt auf der Welt, die so ist. Und das ist auch nicht aufgehoben. Und das Interessante ist, dass das Jerusalem, das irdische Jerusalem, ein Pendant ist zum himmlischen Jerusalem. Und zwischen diesen beiden besteht eine Beziehung. Und das irdische Jerusalem kann aber durch Sünde und Abfall und Unglauben unter Gottes Gericht kommen, wie das zurzeit geschehen ist in verschiedenen Stellen in der Bibel, auch durch die Babylonier. Das ist auch ein Teil des Überblicks vom nächsten Mal. Gott kann Jerusalem dahin geben und kann es richten, kann den Tempel zerstören. Aber das ändert nichts daran, dass das ultimative Ziel Gottes ist, dass das himmlische Jerusalem, Jerusalem heißt Stadt des Friedens, dass das himmlische Jerusalem auf das irdische Jerusalem runterkommt. Deswegen kommt das himmlische runter. Man kann fragen, wo kommt das denn hin? Die alte Welt vergeht doch. Aber Gott wird sich das erlauben, dass er das himmlische Jerusalem herabkommen lässt und dass es sozusagen dorthin kommt, wo das alte Jerusalem war und das alte verheißene Land war. Und es wird das Zentrum des ganzen Universums sein. Und der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, der wird dort seinen Thron haben, genau dort, Leute. Von daher, das, was hier abläuft mit Jerusalem und Israel, das ist ein Kampf, der weit größer ist als Hamas und Netanyahu. Es geht um andere Zusammenhänge. Aber wie gesagt, es ist komplizierter. Auch die ganzen ethischen Fragen in dem Zusammenhang sind viel komplizierter als nur die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Es ist komplizierter. Auch deswegen drei Predigten. Wenn man jetzt sieht, dass Gott hier erwählt hat, diese Leute und Orte sind alle erwählt. Also Eva ist erwählt, Adam und Eva, Noah, Sem, Abraham, Isaak, Israel, Judah, David, Zion und Maria und Jesus. Dann kann man sehen, dass praktisch diese Latte der Erwählung quer durch die Heilsgeschichte, die kann man sozusagen verbinden mit einer Reaktion darauf. Gott erwählt die und dann erleben die Erwählten Ärger. Das ist leider so, das ist ein Paket. Derjenige, den Gott erwählt, ist eine tolle Sache. Du bist erwählt, ja, aber dann gibt's Ärger. Du wirst attackiert. Gott hatte Adam und Eva erwählt und die Schlange attackiert sie. Und sie müssen federn lassen und sie sterben. Aber sie sterben nicht ohne die Möglichkeit der Erlösung und nicht ohne die Möglichkeit des Heils. Es gibt den Weg, man konnte den Namen des Herrn anrufen. Das geschah dann unter Seth und dann Enosch. Und man hat hier, Adam wird erwählt von Gott und geschaffen und die Schlange oder der Satan bringt ihn um. Indirekt durch Verführung und Lüge. Sem wird erwählt und daher kommt das Wort Antisemitismus. Sem, Ham und Japhet sind die drei Söhne von Noah und das Wort Antisemitismus, das gebraucht wird, um Judenhass zu bezeichnen, kommt von hier. Es ist eine Haltung gegen Sem. Die Alternative wären Menschen aus Japhet oder aus Ham. Israel, dann hat man Israel-Hass, Judah ist erwählt, man hat Judenhass, David ist erwählt, man hat Davididen-Hass. Es gibt verschiedene Gelegenheiten durch die Bibel, wo man den Eindruck hat, da sind Mächte, die wollen den Samen Davids total vernichten, also die Totalausrottung. Und das ist an manchen Stellen fast geglückt. Und das war irre. Jetzt müssen wir mal überlegen, was steckt dahinter? Warum gibt's eine Macht, die alle umbringen will? Die Kernidee ist der Bund Gottes mit Abraham. 1. Mose 15. Gott macht einen Bund. Wenn ich mein Wort nicht erfülle, könnt ihr mich in Stücke schlagen. Das ist ganz eigenartig. Das ist eine Form der Selbstverfluchung Gottes. Und damit hat Gott ein Wort gegeben, das heißt, wenn ihr das schafft, dass ihr mein Wort als Lüge darstellt, höre ich auf, das Universum zu regieren. Es gelingt natürlich nicht. Aber der Lügner von Anfang versucht es, denn wenn er das schafft, dann entthront er Gott. Deswegen ist dieses Irrationale des Antisemitismus, dieses Irrationale, alle umbringen zu wollen, alle, ohne Ausnahme, dieses Irrationale, das würde dann bewirken, dass nicht irgendwo noch ein Sohn Davids ist oder irgendwo jemand ist, sozusagen, dem man das Land geben kann. Dieses Irrationale, dieses teuflische, satanische, finstere, das sich immer wiederholt hat, Leute, immer wiederholt. Wir werden das beim Überblick das nächste Mal sehen. Es ist irre, was an Sünde und Verbrechen und Mord diesem Volk angetan wurde. Dass Jesus sagt in der Endzeitrede, Matthäus 24 parallel, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Sozusagen, das muss man extra erwähnen. Und dieses Geschlecht ist nicht die Generation zu einer Zeit, sondern das Geschlecht von Anfang bis Ziel. Nie wird die Welt die Juden vernichten. Im Gegenteil. Das ist der Segen und der Fluch, zu dem komme ich das nächste Mal. Wer Abraham und Co. und Samen, die erwählten Samen verflucht, der wird verflucht. Jedes Volk, das versucht, diese Größe zu vernichten, wird untergehen, Leute. Und wenn es 1 Milliarde Menschen sind, wenn sie versuchen, dieses Volk anzutasten und zu vernichten, sie werden untergehen. Wir Deutschen haben das erlebt und Leute, wir Deutschen sind im Abdanken. Die Demografie Italiens, die Demografie Deutschlands und auch die Demografie Russlands geht in die Richtung. Es kann sein, dass in ein paar Generationen, falls die Welt noch so lange steht, man suchen wird, wo es noch Deutsche gibt. Es ist ein Gesetz der Bibel, dass Nationen, die sich aufrichten und aufstellen gegen den Samen, den Gott segnet, die werden so von einem Fluch getroffen, dass sie weggefegt werden von der Bühne der Weltgeschichte. Ja, es ist übrigens öfters so, die stärksten Emotionen kriege ich, wenn ich über Israel predige. Das haben die auf dem Hackenberg in Bergneustadt auch gemerkt. Dann bin ich manchmal so in Begeisterung, dass dann auch die Akustik lauter wurde auf dem Hackenberg. Ich habe eine Liebe zu diesem Volk und ich fühle mich so verbunden mit diesem Volk. Wie gesagt, ich bete jeden Tag, jede Nacht bete ich für dieses Volk. Und ich freue mich auf den Tag, auf den meine dritte Predigt abzielt. Man hat Davididenhass, man hat Antizionismus, da steckt Zion drin, und man hat den Griff nach Jerusalem. Antizionismus ist praktisch, dass man Jerusalem den Juden wegnehmen will und man nicht zulassen will, dass die Juden in ihrem Jerusalem wieder die Macht haben. Der Jesus sagt in Lukas 21 dazu, Jerusalem wird also praktisch gerichtet werden von Gott und Jerusalem wird zerstört werden und die Juden werden zerstreut werden unter alle Völker und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis dass der Heidenzeiten vorbei sind. Es gibt also einen Zeitpunkt, wo die Weltherrschaft nicht bei irgendeinem heidnischen Volk ist, die Welt dominieren, etwa die Babylonier oder die Assyrer oder die Römer. Es wird die Zeit kommen, wo Gottes Verheißung vom Psalm 2 sich erfüllt, dass der König von Zion die ganze Welt regieren wird, von Zion bis zum letzten Ende, dass alle Völker sich Gott unterwerfen werden, unter Gottes Tora, unter Gottes Evangelium, und der König wird König der Juden sein und er wird König der Welt sein. Und Gott hat im Neuen Testament, das ist das, woran wir glauben als Christen, Jesus von Nazareth identifiziert, der Himmel geht auf, der Geist kommt runter, Gott salbt ihn zum Christus mit dem Geist, nicht mit Öl, mit dem Geist Gottes trägt und er sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Feindschaft gegen diese jeweiligen Erwählten, die ich gerade aufgeführt habe, bis zu Jesus, ist letztlich dann ein Gotteshass. Es geht um einen Kampf gegen Gott. Mit allen Mitteln und wenn die Welt untergeht. Und das ist das Irrational, ja. Hitler zum Beispiel. Warum hat Hitler, als man nach Stalingrad wusste, man, die Deutschen verlieren? Nach Stalingrad war das klar. Warum wurden die Gasöfen angeschmissen, um möglichst viele Juden zu vernichten? Warum der Afrika-Feldzug von den Deutschen? Warum war Rommel da? Was sollte das Ganze? Wenn sie da gewonnen hätten in Afrika, ja, dann hättest du nicht 6 Millionen Juden tot gehabt, sondern 10 oder 11 Millionen. Dann wäre fast das gesamte Weltjudentum, das damals sozusagen ermordet worden. Und das ist dieses Satanische. Die NSDAP, da waren ein paar führende Leute, es waren okkulte Leute. Ich habe ein Buch bei mir zu Hause, das ist einer, der ein Fachmann ist für Sekten, Kulte und Weltanschauungsfragen. Und der sagt, bei der und der Sekte, von der er da spricht, das war eine okkulte Sekte, das liest sich wie ein Who is Who des Dritten Reiches. Die führenden Leute von der NSDAP und dem Dritten Reich waren Okkultisten. Das sind finstere Mächte und wir sind damit untergegangen. Und andere Völker, die dasselbe versuchen, werden auch untergehen. Das ist der Gotteshass. Und er kann sich als Götzendienst, als Ideologie oder als Atheismus tarnen. Es geht immer gegen den wahren Gott. Ob du einen Götzengott gegenüberstellst oder eine Ideologie, wie etwa die Nazi-Ideologie des Rassismus, die Deutschen sind die Besten und die anderen Völker sind die Verlachenrassen und die Parasiten muss man umbringen. Das ist ja mein Kampf in Kurzform. Und das ist übersetzt in Pakistan, Leute. Das wird dort verkauft und gelesen. Und die Protokolle der Weisen von Zion, die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, die aus Russland kamen und aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt worden und in den 20er Jahren sozusagen das Standard-Propagandamaterial der Nazis waren. Als die Nazis weg waren, wurde das in Arabisch übersetzt nach dem Zweiten Weltkrieg und hat dort zigtausende und hunderttausende von Auflagen erlebt und ist bis heute ein Hauptpropagandamittel im islamischen Bereich. Es ist in Pakistan, ich habe 8 Jahre lang, die ersten 8 Jahre Urdu von der Schule gelesen und in jedem Jahr, das war jedes Urdu-Buch, das wie wenn das in Deutschland ein Deutschbuch wäre, jedes Urdu-Buch, was ich dort hatte, hatte in jedem Jahr von Klasse 1 bis 8 immer irgendeine Geschichte, wo die Juden schlecht gemacht wurden. Es war immer Teil der Propaganda für dieses große Volk, es ist Teil der Staatsideologie. Es fing an mit der Religion, mit Mohammed und endete mit Islam und Mohammed in irgendeiner Form. Und zwischendurch gab es verschiedene Sachen. Das war immer gleich aufgebaut, das ist mir aufgefallen. Und in jedem, Klasse 1 bis 8, also jedes Kind, was so viele Klassen durchmacht, hat das irgendwann gelernt, dass die Juden so schlecht sind. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Was passiert in diesen 6 Versen? 2 Dinge zur Erläuterung. Die Frau ist das Volk Gottes und ihr Kind ist Jesus Christus. Sonne, Mond und 12 Sterne werden dort erwähnt als Teil der, sozusagen, wie die Frau erscheint. Die Krone und die Sonne und Mond als Teil ihrer Erscheinung und ihrer Schönheit und ihrer Würde und ihrer königlichen Macht. Und das ist von 1. Mose 37, 9 bis 10 zu verstehen. Josef hat dort einen Traum und er sieht, wie Sonne, Mond und 11 Sterne sich vor ihm, dem 12. Stern, verneigen. Da platzt sogar dem Vater der Kragen. Aber er hat den Traum nie vergessen. Es geht um das Volk Gottes und um Jakob und seine Familie. Die Wehen der Geburt sind die Trübsale Israels bis zur Geburt des Messias. Die Idee ist, dass dieses Volk den Welterlöser hervorbringt und das Volk ist sozusagen quer durch die Heilsgeschichte schwanger damit und alle möglichen Schwierigkeiten geschehen und irgendwann kommt die Geburt als ein Höhepunkt auch des Leidens und der Verfolgung und das geschieht hier. Das Volk bringt den Welterlöser und Weltherrscher hervor. Danach ist die Frau in der Wüste und das erinnert an die Versorgung Israels in der Wüste von Ägypten bis ins verheißene Land. Das ist der Vers 6. Also die Frau ist dann weiter auf dem Weg, bis sie das Ziel erreicht. Das Kind, der Sohn Gottes weidet alle Völker mit eisernem Stabe, was ich gerade gelesen habe, das ist aus Psalm 2. Das ist der Eingang zu dem Psalm. Der erste Psalm spricht von der Gabe Gottes der Torah. Und der 2. Psalm von der Gabe Gottes des Messias. Ich gehe darauf ein in dem Gemeindeseminar im Januar über die Psalmen. Die sozusagen die Kerngedanken von dem Psalm, auch im Aufbau der Psalmen, das ist echt wunderbar. Der Vers 5 in Kapitel 12 fasst Jesu Leben von Geburt bis Himmelfahrt zusammen. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Man hätte gedacht, wenn sich ein Drache vor eine Frau stellt, die wehrlos ist, der muss das doch schaffen, ja? Der will nur das Kind fressen, das ist alles, was er will. Aber Gott lässt das nicht zu. Die Matthäus-Geschichte schildert praktisch den Hintergrund. Jesus wird in Bethlehem geboren, wie in Micha 5 gesagt, und die Schlange benutzt Herodes, den sogenannten Großen, und seine Schwerter, um alle Kinder in Bethlehem von 0 bis 2 Jahren zu töten. Das ist dieses Irrationale. In dem Fall geht es darum, die Davididen auszulöschen und den Davididen nicht da sein zu lassen, weil er sonst mich und meine Dynastie entthront. Und dieses Irrationale ist irre, weil Herodes hat gewusst, das steht in der Heiligen Schrift, er versammelt die Schriftgelehrten, also er akzeptiert sozusagen, da ist eine Realität drin, die sagen, das ist Bethlehem, er geht nicht hin, sondern will sie benutzen, um das Kind zu finden, aber Gott warnt die und dann kommt die Ermordung aller Kinder dort, in dem entsprechenden Alter. Der Drache schafft es nicht, weil Gott ist halt stärker und was Gott sagt, geschieht. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und er siegte nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen, weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Man hat hier jetzt die Aussage, dass Gottes Reich angebrochen ist. Christus ist auf dem Thron und der Drache wird besiegt. Das Kind ist auf dem Thron, schon in Vers 5, diese Zusammenfassung vom Leben Jesu endet mit Himmelfahrt. Und er kommt zum Thron Gottes, das heißt aber, er setzt sich selber auch auf. Das heißt, Gott, der alles regiert, hat einen Mitregenten, das ist dieser Messias vom Psalm 2, und der regiert im himmlischen Jerusalem auf dem himmlischen Thron mit Gott dem Vater zusammen, und das Reich Gottes ist angebrochen. Das Jahr 1 seiner Regierung sozusagen offiziell ist angebrochen mit Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten. Die Bewohner und die Himmel und die Bewohner der Himmel können sich freuen, weil der Verkläger der Geschwister vom Himmel auf die Erde gestürzt worden ist. Jesus sagt das in Johannes 12, als er davon redet, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt. Und wenn das geschieht, sagt er, jetzt geht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und wenn man fragt, wo wird er rausgestoßen? Wird er rausgeschmissen aus dem Himmel? Und bis zum Kreuz hatte er Zugang zu Gott als Staatsanwalt, als Chefankläger, um alle Menschen anzuklagen. Und immer mit der Absicht, dass sie das Todesurteil kriegen und dass Gott sie verwirft. Und das Blut Christi ist erst das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das Blut Christi wiegt für Gott den Vater so stark, dass Gott, der Vater, mit dem Sohn zusammen, dem Erzengel Michael, einen Fingerzeig gegeben haben. Die himmlische Armee stand auf und sie haben ihn rausgeschmissen, Leute. Halleluja. Es ist echt super. Das Reich Gottes ist da und dort hat er keinen Zutritt mehr. Der Drache wird besiegt. Der Drache ist Teufel, Satan, Verführer, die alte Schlange. Das wird dort gesagt. Deswegen habe ich diese beiden Texte kombiniert. Hier wird praktisch am Ende der Bibel deutlich, dass hinter der Schlange nicht nur ein Tier steckt, das dann Staub fressen muss, sondern dahinter steckt ein System und Michael und seine Engel besiegen den Drachen. Wie besiegen wir ihn? Die Gläubigen besiegen den Drachen durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und dadurch, dass sie Jesus mehr lieben als ihr eigenes Leben. Das steht hier. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Jeder von uns wird gerettet durch das Blut Jesu am Kreuz, was wir im Abendmahl feiern. Und wenn wir am Evangelium festhalten, am Wort Gottes festhalten, indem wir uns dazu stellen und sagen, das glaube ich, und indem wir, wenn es uns an den Kragen gehen sollte, es kann ja die Zeit kommen. Also ich erinnere an Kemner, Pastor Kemner. Kreling ist nicht weit weg. Der Mann gehörte zur Zeit der Nazis zur bekennenden Kirche. Und die wollten ihn umbringen. Er hat uns das erzählt. Im Wald haben sie ihn überfallen und wollten ihn töten. Und dann hat er gekämpft wie ein Berserker und hat sich wegschleppen können, schwer verletzt. Aber er sagte, in dem Augenblick, als sie mich töten wollten, Er sagte zu uns, ich war einer der Studenten, ich habe dort Griechisch gelernt in Kreling, ein paar Monate, und sagte er, nie hatte ich so eine Heilsgewissheit wie in diesem Augenblick. Und deswegen, Leute, nehmen wir das mit, so am Ende dieser Predigt, wie können wir selber unseren Beitrag liefern als Christen? Wir besiegen diesen Drachen, dieses Monster, hat keine Chance gegen uns, indem wir unsere Sünden bekennen und uns reinigen lassen durch das Blut Jesu Christi. Er kann uns nicht attackieren. Kann nicht. Wir halten fest an der Wahrheit der Heiligen Schrift, am Evangelium. Und wenn es sein muss, möge Gott uns die Gnade geben, dass wir lieber sterben, als ihn zu verleugnen. Amen.